Herzlich willkommen zu B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Mein Name ist Ute Möller und ich bin die Gastgeberin. Seit der letzten Folge im Mai mit Jessica Schwamborn sind jetzt viel, viel mehr Wochen vergangen bis zu dieser aktuellen Folge als üblich. Normalerweise erscheint B49 mindestens einmal im Monat. Aber es hat seinen Grund, dass es etwas länger gedauert hat dieses Mal, denn ich habe in den letzten Wochen daran gearbeitet, mein Online-Magazin Flamingo und Dosenbier auf den Markt zu bringen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass der Flamingo gestartet ist und seit knapp 2 Wochen unter www.flamingo-und-dosenbier.de in der Welt ist. Ihr findet dort spannende Interviews und Porträts mit Frauen und auch Männern, die aus ihren Business-Erfahrungen schildern, wie sie sich einsetzen für eine gendergerechtere Gesellschaft, wie sie es selber geschafft haben, Genderhürden zu überwinden und was sie Frauen und Männern raten, die für ihre Ideen losgehen wollen und die vielleicht auch andere empowern wollen, dass sie mitarbeiten daran, dass unsere Gesellschaft einfach gendergerechter wird und wir einfach sozusagen alle auf Augenhöhe miteinander für eine nachhaltigere Gesellschaft losgehen. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß beim Lesen. Ich finde, das Magazin ist wunderschön geworden. Ich liebe einfach auch mein Logo. Ich finde die Fotos, ich bin froh über die Fotos, die mir meine Interviewgäste zukommen lassen. Ich bin den 3 Studentinnen aus Ansbach sehr dankbar von der Hochschule dort, die mir den Flamingo programmiert haben und die ihn in eine wunderschöne Form gebracht haben. Danke allen, die da supported haben. Und jetzt darf der Flamingo wachsen. Er darf eine Community werden. Er darf noch viel, viel interaktiver werden. Aber wie jedes Projekt hat es einfach auch seine Zeit und ich freue mich über alle, die mir Feedback geben, die mir vielleicht auch über das Kontaktformular auf der Seite schreiben, was sie sich wünschen vom Flamingo und wie der Flamingo sich noch verändern darf. Jetzt fragen mich natürlich viele, warum ich diesen Titel gewählt habe, Flamingo und Dosenbier. Viele finden den cool, fragen aber natürlich, warum. Und es ist natürlich ein Spiel mit Stereotypen. Der Flamingo wird ja eher so den Mädels zugeschrieben, das Dosenbier vielleicht eher den Jungs. Und der Titel ist für mich einerseits ein Statement, dass Stereotype einfach Quatsch sind. Ja, wir brauchen sie nicht. Sie müssen einfach weggeräumt werden, damit wir alle zusammen losgehen können für eine gerechtere Gesellschaft. Und das Dosenbier ist das Symbol für mich, für ehrliche Gespräche. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, da trinkt man schon mal gerne ein Dosenbier. Und das macht man aber nur, wenn man auch wirklich so auf Augenhöhe einfach mal miteinander ehrlich quatscht. Und Ehrlichkeit ist für mich gerade bei der Sichtbarmachung von Role Models ganz, ganz wichtig, weil egal wie erfolgreich eine Frau oder ein Mann ist, alle haben ihre Hürden genommen, alle hatten ihre Herausforderungen. Und nur wenn wir teilen, wie wir das hingekriegt haben, empowern wir uns gegenseitig tatsächlich. Davon bin ich überzeugt. Also viel, viel Spaß bei der Lektüre. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen unter Flamingo und Dosenbier. Und ja, da kriegt ihr auch immer wieder die neuesten News, welche neuen Artikel jetzt on sind und was sich beim Flamingo alles so bewegt. Jetzt aber zur aktuellen Folge von B49. Ich habe die Ehre gehabt, zu Gast zu sein bei Sieglinde Schweizer. Das ist die Schulleiterin der Theo Schöller Mittelschule in Nürnberg. Und ich kenne die Sieglinde schon lange, weil ich als Zeitungsredakteurin immer wieder Interviews mit ihr gemacht habe. Und ich fand immer, dass sie eine beeindruckende Frau ist, weil sie wirklich ganz straight für das losgeht, was ihr wichtig ist. Sie will Mädchen fördern, sie will Mädchen stärken. Sie will, dass alle die gleichen Bildungschancen haben, egal welchen sozialen oder Herkunftshintergrund sie haben. Und sie erzählt in dem Podcast, dass sie selber eigentlich als ganz stilles Mädchen so gestartet ist und dann im Studium entdeckt hat, wenn sie nicht losgeht für das, was ihr wichtig ist, dann, ja, wenn sie da nicht den Mund aufmacht, wer soll es sonst tun? Und dass sie nur das umsetzen kann, was sie auch in die Welt bringt, indem sie darüber spricht. Und diesen Weg, wie sie es geschafft hat, erfolgreich zu sein, wie sie auch immer wieder ihre eigenen Ängste und Hürden genommen hat, das erzählt sie sehr offen, natürlich bei einem Dosenbier, beziehungsweise ich hatte Dosenbier, Sieglinde hatte ein Prosecco, das haben wir sozusagen in ihrer schönen Wohnung parallel ein bisschen getrunken und angestoßen. Und ich wünsche euch ganz viel Vergnügen beim Zuhören. Ich wünsche, dass ihr Power mitnehmt und Ideen, wie ihr eure eigenen Projekte vorantreiben wollt, weil davon lebt ja unsere Gesellschaft, dass wir für das losgehen, was uns wichtig ist. Also viel Spaß beim Zuhören und viele gute neue Ideen. Und bis zum nächsten Mal, eure Ute. Herzlich willkommen, Sieglinde Schweizer, in meinem Podcast B49.
Hallo.
Wir sitzen in deiner Wohnung, in deiner wunderschönen Wohnung, in der Nähe vom Wördersee. Ich bin ganz begeistert, besonders von deiner Dachterrasse, die ganz schön grün eingewachsen ist. Und es ist einfach ein Traum. Aber wir haben uns doch unten in dein Esszimmer verkrümelt, weil es einfach zu laut ist draußen. Und passend zu meinem neuen Magazin Flamingo und Dosenbier hast du mir ein Dosenbier aufgetischt und habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ich bin auf die Idee gekommen, dich zu B49 einzuladen, weil wir immer wieder auch miteinander zu tun hatten. Als ich noch für die Nürnberger Nachrichten Redakteurin war, habe ich dich öfter mal auch in deiner Schule, in der Theo Schöller Schule besucht. Dort bist du Schulleiterin, mittlerweile im 17. Jahr, wie ich vorhin gelernt habe. Und habe schnell gemerkt, du bist eine sehr taffe Frau, du bist sehr direkt, was mich an mich erinnert, weil ich auch jemand bin, der oft einfach sehr direkt seine Meinung sagt, was nicht immer zu meinem Vorteil ist, aber das irgendwie habe ich gemerkt, wir haben eine Wellenlinie und wir sind auf einer Wellenlänge und du bist auch eine sehr feministische Frau und deshalb bin ich sehr froh, dass wir heute über die Umbrüche in deinem Leben einfach miteinander reden und ein bisschen uns austauschen und vielleicht entdecken wir ja noch mehr Gemeinsamkeiten. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du, was man heute nicht mehr glauben kann, ein sehr stilles Mädchen warst. Dem auch, wie, ich darf sagen, du bist oder wirst 65, glaube ich, darf ich sagen.
Ja, selbstverständlich.
Das war ja noch so die Generation, wo man oft Mädchen gesagt hat, benimm dich, sei brav und fall nicht auf. Und du bist aber sehr viel in deinem Leben aufgefallen später. Vielleicht erzähl einfach mal so ein bisschen, wer hat dir das vermittelt in deinem Elternhaus? War es deine Mama? War es dein Papa? Und was war vielleicht so ein Erlebnis dann, wo du gemerkt hast, nee, ich komme nicht weiter, wenn ich still bin, sondern ich muss schon sagen, was ich will, damit ich auch kriege, was ich will?
Ja, ich denke, das haben beide Eltern vermittelt. Brav sein, nicht auffallen. Denn dann hat man vielleicht Streit und den sollte man nicht haben. Also halte dich zurück und sprich nur, wenn du gefragt wirst. Das, denke ich, habe ich gut gelebt bis zum Abitur. Vielleicht in der Grundschule nicht ganz so, da war ich noch etwas lebhafter. Aber mit dem Eintritt ins Gymnasium habe ich dieses Bravsein gelebt und an einem Mädchengymnasium groß geworden in Nürnberg, war das vielleicht sogar für die damaligen Verhältnisse ganz gut, nicht so aufzufallen. Aber ich habe dann im Studium gemerkt, so komme ich nicht voran. Und ein Glücksfall war auf jeden Fall, dass ich mich dann im vorpolitischen Raum betätigt habe. Ich bin dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerverband der Studentengruppe beigetreten und habe dann gemerkt, in den Diskussionen, ich kann nicht nur zuhören, ich muss mich zu Wort melden. Und dieses Zu-Wort-Melden war anfangs zaghaft, auch mit Angst verbunden. Werde ich gehört? Werde ich verstanden? Darf ich das auch laut sagen, was ich denke? Ich habe es zunehmend mehr gemacht. Das war nicht immer konfliktlos, aber ich konnte mich nicht anders verhalten.
Hattest du Vorbilder, weibliche Vorbilder, die dir auch den Push gegeben haben und den Mut gegeben haben, deine Stimme zu erheben, oder kam das völlig aus dir?
Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine weiblichen Vorbilder. Da hatte ich mich auch noch gar nicht weiter damit beschäftigt, dass es Frauen geben könnte, die schon aktiver sind, mutiger. Ich glaube, es geht vor allem um Mut. Im Gegenteil, ich habe eigentlich niemanden gesehen, von dem ich überzeugt war, das wäre eine Frau, der ich nacheifern möchte.
Also ich kenne das von mir, dass ich, wenn ich meine Stimme erhoben habe, auch im Studium, dann ging es immer um eine Sache, um Inhalte. Also wir haben damals in Bochum den Arbeitskreis Tanzwissenschaft. Tanzwissenschaft war ein neuer Studiengang. So 89 kam das erst auf. Ich habe Theaterwissenschaft gemacht und dann eben in diesem Tanzbereich auch Proseminare organisiert, dann später auch gehalten. Also da bin ich für eine Sache losgegangen. Mir ist es immer leichter gefallen, für einen Inhalt loszugehen, als für mich selber, für eine Position, die ich gerne hätte. Kennst du das oder hast du da diese Trennung nicht so erlebt, weil du bist auch politisch ja später sehr aktiv gewesen, auch erfolgreich. War es für dich leichter, für eine Sache loszugehen oder auch für ein Ziel, das du für dich selber hast? Oder kennst du diesen Gedanken, wie ich den jetzt so hatte, gar nicht?
Den Gedanken kenne ich gut. Ich denke, für eine Sache loszugehen war immer das Leitmotiv. Für mich eher weniger. Das habe ich erst später gemerkt, dass es auch etwas mit mir zu tun hat, dass Sache und Person gar nicht so voneinander zu trennen sind. Aber anfangs waren es Sachdiskussionen, pädagogische Diskussionen, an der Uni neu zu sein und zu sehen, wie kann Schule gehen? Man will ja alles anders machen, wenn man aus der Schule kommt. Denn so wie ich es erlebt hatte, so wollte ich das auf keinen Fall haben. Lehrer stehen vorne und berieseln mich einen Vormittag und ich weiß gar nicht, um was es geht. Und habe dann an der Uni auch viele Professoren, keine Professorinnen getroffen, die Thesen aufgestellt haben, die mich interessiert haben, aber die auch kontrovers diskutiert wurden.
Gab es dann im Studium Vorbilder oder Förderinnen oder, ja, du hast eher gesagt, Männer waren es, ne, die dir Impulse gegeben haben?
Förderinnen habe ich nicht erlebt, habe ich ganz lange nicht erlebt. Überhaupt hatte ich das Gefühl, ich werde von niemandem gefördert, außer von meiner Mutter. Die ist eine, rückblickend, das habe ich als Mädchen nicht verstanden und da musste ich auch eine gewisse Zeit erst leben, Frau sein, um zu verstehen, meine Mutter, heute würde man sagen, mein Coach. Denn sie hat oft in zentralen Fragen, wenn ich irgendetwas, da war ich dann schon im Schuldienst, über Kinder gesagt habe, mir erklärt, so sei das mit Kindern, was mir völlig fremd war. Denn das Studium hatte das nicht hergegeben, dass Kinder so sind, wie sie dann in der Praxis waren. Und der Austausch mit ihr und auch das Sprechen über mein Leben und über ihr Leben, das war ganz wichtig für mich.
Sie ist ja geflüchtet oder Vertriebene, hast du mir vorhin im Vorgespräch erzählt. Da gibt es ja immer wieder die Geschichten, ich kenne es auch aus meiner Familie. Meine Oma war niemand, die über ihre Fluchterfahrung hätte sprechen können. Da gab es auch gar nicht, eigentlich in meiner Familie keine Gespräche über Gefühle, als ich klein war. Jetzt bist du die Einzige und auch die Erste, die dann eine akademische Bildung in deiner Familie angefangen, abgeschlossen, also die einfach studiert hat. Gab es da also so einen emotionalen Rückhalt? Hat deine Mutter gesagt, mach das, geh los. Es war Ende der 70er Jahre. Du hast mir auch erzählt, du wolltest auch nie wirklich eigene Familie haben. Du wolltest nicht unbedingt heiraten, eigene Kinder gar nicht. Es war nicht so typisch zu dieser Zeit. Habt ihr darüber offen gesprochen? Hat sie da offen dir ein Feedback gegeben und gesagt, mach das? Hat sie dich bestärkt?
Ob es immer offen war, so würde ich das nicht bezeichnen. Aber sie hat mich nicht aufgehalten. Ich wollte schon als Mädchen, ein Beispiel, zu der Zeit sollten alle Mädchen kochen und wurden natürlich angehalten, in der Küche mitzuhelfen. Das hat meine Mutter auch versucht, vergeblich. Aber sie hat es nie verlangt, dass ich dann auch tatsächlich einsteige ins Kochen. Das wäre vielleicht so ein Punkt, wo ich rückblickend weiß, sie war eine moderne Frau, ohne dass ich das verstanden habe. Aber sie hat mich in jedem Fall immer bestärkt und unterstützt, schulisch zu lernen, aktiv zu sein und hat den Weg, obwohl ich glaube, dass sie ihn von Anfang an, dass sie nicht geglaubt hat, dass ich ihn erfolgreich bestreiten werde, so unterstützt, dass ich zum Abitur gekommen bin, mein Studium vollenden konnte, weil sie mir auch nie gesagt, weil sie mir gesagt hat, du wirst es schaffen.
Wenn man jetzt heute Influencerinnen verfolgt, so in den sozialen Medien, viele benutzen es jetzt noch, ich sage es jetzt mal so, als Marketing-Tool für sich, dass sie sagen, ich bin die Erste gewesen in meiner Familie, die studiert hat. Und versuchen dann damit zu begründen, warum sie jetzt sich sozial oder auch feministisch engagieren. War das für dich auch etwas, also was du als deine Erfahrung mitgetragen hast, in das, was du dann in Schule später getan hast, wie du vielleicht auch versucht hast, Mädchen zu fördern in den Schulen? Also war das für dich ein Gedanke oder würdest du daraus auch etwas ableiten von dem, was du später pädagogisch gemacht hast, dass du eben die Erste warst, die eine akademische Laufbahn eingeschlagen hat?
Bewusst auf keinen Fall. Auch rückblickend nicht, dass ich aufgrund der Bildung diesen Weg eingeschlagen bin. Ich habe im Tun und im Leben einfach gemerkt, dass Unterschiede bestehen zwischen den Geschlechtern im beruflichen Fortkommen. Obwohl ich in einem, heute würde man sagen, Frauenberuf tätig bin, sind Führungspositionen auch in meinem Beruf noch nicht so sehr lange in Frauenhand. Als ich anfing, gab es ausschließlich Schulleitungen in den Schulämtern, ausschließlich Männer und auch in der Regierung, die zuständig ist für uns, in der Bezirksregierung waren, die war männlich dominiert. Das fand ich von Anfang an schwierig, aber ich war mir nicht bewusst, was für mich die Schwierigkeit darin ist. Und es hat lange gebraucht, auch für mich zu erkennen, und da gab es natürlich viele verschiedene Begegnungen in meinem Leben, zu verstehen, ich muss als Frau mehr leisten als ein Mann, um eine bestimmte Position zu erreichen, auch im politischen Bereich. Und ich muss mehr geben, um erfolgreich zu sein.
Das ist was man oft hört, ne? Dass Frauen mit Führungserfahrung sagen, ich musste da mehr tun, ich musste mehr leisten. Kannst du das irgendwo in einem Beispiel mal erklären? Oder hast du da irgendwas, ein Erlebnis, was das mal erklären könnte, was das eigentlich bedeutet?
Also das konkrete Erlebnis habe ich nicht, an dem ich das festmachen könnte, sondern es war mehr so dieses, auch in einem Kollegium. Ich arbeite, gebe in einer Klasse das, was ich geben kann, und ich denke, ich habe immer gut gearbeitet. Zumindest hatte ich dieses Feedback von der Schulaufsicht. Und dennoch hatte ich das Gefühl, dass ich als Lehrerin nicht die Anerkennung finde wie meine männlichen Kollegen, die auch bei den Schülern und Schülerinnen im Übrigen. Das war zu Beginn meiner Dienstzeit. Ich habe Anfang der 80er bin ich in den Schuldienst gekommen. Da hatte ich immer das Gefühl, wenn ich in der Klasse stehe, gerade in den Oberstufen, ich werde als Lehrerin nicht ernst genommen. Der Kollege, der da steht, der sorgt für Disziplin, und dann ist es auch diese Disziplin. Das hat lange gedauert, bis ich dieses Standing entwickelt habe, dass ich als Frau ebenso leisten kann wie ein Mann. Das wurde auch von Männern, von Kollegen häufig gesagt, ja, also in der Oberstufe, da arbeiten die Männer, wir können das. Die Frauen arbeiten dann in der 5., 6. Klasse. Und das hat mich von Anfang an sehr wütend gemacht. Und ich habe das dann, als ich in den Regierungsbezirk Schwaben versetzt wurde, auch eingefordert an einer Hauptschule damals noch, ich will in der Oberstufe arbeiten. Das hat bei den Kollegen zu regelrechten Aufständen geführt. Das hätte es noch nie gegeben. Also bisher waren da noch nie Frauen in der Oberstufe, da wären sie immer unter sich gewesen. Sag ich, nun, ab heute ist es anders. Der Schulleiter hat es unterstützt, aber ich kann rückwirkend sagen, es war ein wirklich harter Kampf, aber ich habe mich durchgesetzt.
Es hört sich wahnsinnig an, also unfassbar. Es ist noch nicht so lange her. Gab es da Netzwerke unter Kolleginnen? Hast du dich mit anderen Lehrerinnen, habt ihr euch bestärkt? Habt ihr euch den Wut rausgeredet oder hast du das alleine mit dir ausgemacht?
Zu der Zeit habe ich da ganz viel alleine mit mir ausgemacht, weil ich war tatsächlich an der Schule damals auch die einzige Frau in der Oberstufe. Die Kolleginnen waren alle diese, es klingt etwas negativ, angepassten Frauen, die auf keinen Fall auffallen wollten. Für mich ist da an der Schule folgendes Schlüsselerlebnis. Wir gehen nicht ins Lehrerzimmer, dort werden immer so zotige Witze erzählt. Diese Aussage hat mich vollkommen erregt, verärgert. Ich sage, das glaube ich nicht, dass das noch lange so stattfindet. Ich bin im Lehrerzimmer. Ich war dann da auch. Natürlich kamen die zotigen Witze, und ich habe sofort gesagt, ich bin jemand, der sich auch im Kollegenkreis selten geduzt hat, was eigentlich üblich ist unter Lehrern. Ich habe gesagt, also ich bitte Sie, diese Witze, nun ist eine Dame am Tisch. Ich bin so aufgetreten, und ich bin eine Dame immer noch, hatte dieses Bild immer für mich. Und ich möchte nicht, dass solche Witze, das sind doch die Witze für die Herrenrunde, und es ist ja nun keine reine Herrenrunde mehr, eine Dame ist am Tisch. Die haben mich angestarrt, große Augen. Ich war natürlich von Anfang an super beliebt, aber das war bereits eine Phase meines Lebens, wo mir das vollkommen egal war. Ich wollte nicht die Beliebte sein.
Wo sind die anderen Lehrerinnen hingegangen in der Pause?
Die waren in ihren Klassenzimmern, sie waren nicht im Lehrerzimmer. Oder aber, damals gab es noch sowas wie ein Raucherzimmer, sind ins Raucherzimmer gegangen, obwohl sie eigentlich Rauch gar nicht haben wollten. Aber da waren dann auch ein paar nette Kollegen und dann hat man mit denen, es war für mich indiskutabel.
Ich finde das spannend, dass du sagst, da hat es dich schon nicht mehr interessiert, ob du beliebt bist oder was andere über dich denken. Das war ja auch eine Entwicklung, ne? Wenn du sagst, du warst das brave Mädchen. Wie hast du es geschafft? Also wie hast du geschafft, für dich loszugehen und einfach zu sagen, was du denkst und diese Direktheit zu leben, auch wenn sie dir vielleicht nicht immer zuträglich war?
Ich habe irgendwann für mich entschieden, dass es nicht sein kann, dass man mich nur akzeptiert, wenn ich mich stillhalte oder das sage, was man von mir erwartet. Ich kann sehr, sehr freundlich sein. Und wenn ich so das erste Mal jemandem begegne, dann war da so eine Schüchternheit zu sehen. Und jeder dachte, ach, das ist aber eine Nette. Und ja, die ist auch lieb, arbeiten tut sie auch. Also für die Arbeit ganz gut. Aber mit kritischen Diskussionen, das wird es nicht geben. Und da habe ich meine Umwelt dann doch immer sehr irritiert, weil ich nach relativ kurzer Zeit, sobald man mich kennengelernt hat, deutlich gemacht habe, wo ist meine Haltung? Und das ist für mich auch heute der Begriff, da wusste ich damals nicht, dass das eine Haltung von mir ist, aber heute weiß ich, ich bin eine Frau mit Haltung und diese Haltung für die Themen, für die ich eintreten möchte, die mache ich deutlich und in einer Form, das weiß ich heute rückblickend, die manchmal für meine Umgebung auch eine große Herausforderung war.
Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, Direktheit kann Frauen in Führung auch schaden.
In jedem Fall. Das würde ich doppelt unterstreichen. Ein Anpassungsgrad ist erforderlich und der ist mir immer zu groß gewesen, insbesondere jetzt in meinem Unternehmen als Lehrerin und nun Schulleiterin. Dazwischen war ich Lehrerfortbildnerin. Es ist eine Form der Anpassung notwendig, um in der Top-Position zu sein. Die Top-Position wäre für mich jetzt zum Beispiel Schulrätin. Aus meiner Sicht als Schulleiterin bin ich bereits in einer sehr guten Position. Und das ist momentan auch mein Argument. Ich bin sehr weit gekommen in meinem Unternehmen und darf eine Schule leiten und dort autonome Entscheidungen treffen, die ich treffe, obwohl das System das eigentlich nicht vorsieht.
Ich habe das ja immer wieder erlebt als Journalistin auch. Ich habe viel Bildungsthemen gemacht. Und wenn es mir dann gelungen ist, es muss einem gelingen, dass auch eine Schulleitung redet mit der Presse. Viele tun das nicht. Sie sagen, wir dürfen nichts sagen. Es ist ganz schwierig, finde ich, im Bildungsbereich wirklich in der Praxis zu recherchieren. Du warst da nie zurückhaltend. Das habe ich auch sehr geschätzt. Du hast einfach Stellung bezogen. Aber es widerspricht sich sehr oft mit dem, was man dann vom Schulamt oder so einfach bekommt. Da läuft es natürlich im Freistaat in Bayern wunderbar mit der Schule und die Ausstattung ist es alles top und wunderbar. Ich stelle mir vor, du warst auch für die CSU, was mich auch völlig überrascht hat, in Schwaben irgendwie Kreisrätin, also du wolltest sogar in den Landtag. CSU und Bildungspolitik, das verträgt sich jetzt nicht mit dem, wie ich dich kennengelernt habe als Pädagogin und deine Überzeugung. Du steckst ja auch sehr, sehr viel Energie in die Arbeit mit Migrantenkindern, also du willst einfach, du bist für eine breite Gesellschaft da und du willst alle nach ihren Möglichkeiten bestens fördern. Das heißt, du hast auch solche Widersprüche ausgehalten, für die CSU loszugehen. Auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite in der Schule deine Überzeugungen zu vertreten und dann doch zu sagen, nee, also so eine Ministerialkarriere kann ich mir nicht vorstellen, weil ich will doch für meine Überzeugungen leben. Also es ist wirklich wie so ein Balanceakt, den du auch gehst. Wie war das für dich in der CSU zum Beispiel? Also da musstest du doch oft wahrscheinlich dir auf die Zunge beißen, wenn es um die Bildungspolitik ging.
Ja und nein. Auf der Ebene, auf der ich gearbeitet habe, im Ortsverband und im Kreisverband, habe ich die Meinung nie zurückgehalten, was natürlich auch dazu geführt hat, dass mein Plan, Landtagsabgeordnete zu werden, nicht aufgehen konnte. Ich habe mich dennoch am richtigen Fleck in der CSU gesehen, weil, was wir nicht vergessen dürfen, für Bayern ist diese langjährige CSU-Regierung auch etwas, was in den Schulen eine Konstanz gebracht hat. Ich habe über meine Tätigkeit bundesweite Kontakte zu Schulen aufbauen können. Und dort wurde aus vielen Bundesländern erzählt, das ständige Ändern der Landesregierungen führt auch dazu, dass in der Schule die Konstanz fehlt und wir uns, bis wir uns eingegroovt haben auf ein neues System, schon wieder in ein neues müssen. Ich habe für mich als Lehrerin, als Fortbildnerin und auch als Schulleiterin immer die Lücken gesucht, die ich habe. Und da gibt es nicht wenige, um vor Ort, wo ich aktiv bin und wo ich arbeiten und Verantwortung übernehmen darf, dennoch so zu arbeiten, wie ich denke, dass es richtig ist. Das war auch in der CSU als Kreisrätin nicht immer leicht. Ich habe dennoch meine Meinung immer deutlich gemacht in den Kreistagssitzungen und habe auch meine Haltungen zum Thema, ein Beispiel Schulsozialarbeit, was zu der Zeit noch weit entfernt war, dass die CSU sich dafür richtig erwärmen kann. Das ist heute natürlich alles ganz anders. Da ist ein großer Wandel entstanden und ich denke, da haben so Frauen und auch Männer wie ich dazu beigetragen, die in der Partei sind und dennoch nicht immer auf der hundertprozentigen Linie sind, sondern ihre Haltung einbringen. Leicht war das nicht. Aber ich habe das nicht anders tun können und das hat auch sehr viel Kraft gekostet. Dennoch habe ich damit auch etwas aufgebaut an Mut, an Selbstbewusstsein, was mir sehr gut geholfen hat, meine Schule zu leiten. Ich glaube nicht, dass ich hätte Schulleiterin sein können mit all dem, was einem da widerfährt, wenn ich nicht diese vielen Erfahrungen hätte sammeln können im politischen Raum.
Wie war das damit, Frauensolidarität bei der CSU?
Also zu meiner Zeit habe ich davon nichts erlebt. Im Gegenteil, wenn eine Frau es geschafft hatte, ich habe da immer so ein schönes Bild, die Position zu erreichen, ob Ministerin oder Oberbürgermeisterin, dann nimmt sie die Leiter, und ich sehe da immer so eine Seilleiter, die sie ausrollen könnte für, und Frauen mitnehmen könnte, die gemeinsam mit ihr glänzen könnten, die holt sie ganz schnell ein und möchte diese Position alleine. Ich muss allerdings dazu sagen, ich war sehr gut verbunden mit den grünen und roten Kreisrätinnen. Wir hatten einen interfraktionellen Stammtisch und die haben mir leider berichtet, dass es auch in ihren Fraktionen nicht so viel anders war zu der Zeit. Und ich glaube, da hat sich bis heute nichts verändert. Das ist einfach so, ein Mandat ist einmal da. Und wenn ein Mann und eine Frau das Mandat wollen und es nur eine Person haben kann, dann gibt es immer jemanden, der darüber betrübt ist. Und das wird möglicherweise auch immer so bleiben. Dennoch ist es wichtig, dass wir Frauen fördern, Mädchen fördern und von klein auf daran arbeiten, einem Mädchen zu sagen, du bist okay, so wie du bist. Du gehst einen Weg, den du dir überlegst, wenn ich die Möglichkeit habe, ich das gut begleiten kann, je nachdem, in welcher Position ich mich befinde und in welchem beruflichen Auftrag. In jedem Fall ist es wichtig, Mädchen zu vermitteln, sie sind okay, wie sie sind, weil ich glaube, das ist noch nicht immer der Fall.
Bei dir war es, glaube ich, auch nicht so unähnlich, als du klein warst. Dieses, ich kenne das auch von mir, das Gefühl, nicht zu genügen, wenn ich nicht unheimlich viel arbeite. Ich habe ja eine Zwischenstation jetzt gemacht, ein halbes Jahr im Gesundheitsministerium. Da waren so 10, 11, 12 Stundentage einfach angesagt. Und ich hatte auch das Gefühl, noch eine Stunde drauflegen ist auch okay. Also ich muss schaffen, ich muss möglichst viel wegarbeiten. Und bis ich dann schon so eine Art Zusammenbruch schon hatte jetzt, bevor ich dann da wieder weggegangen bin, weil ich gemerkt habe, das geht, da ist ein Treiber in mir, der tut mir nicht gut und mit dem muss ich mich auseinandersetzen. Kennst du das auch, dieses Nicht-Genügen und deshalb über erfolgreich sein zu wollen? Und wenn ja, wie hast du das in den Griff bekommen für dich? Also ich habe es mir bewusst gemacht und versuche jetzt einfach diesen inneren Treiber so ein bisschen im Schach zu halten, indem ich ihm gut zurede oder mich manchmal mit ihm unterhalte.
Ja, also diese innere Treiberin ist bei mir die Perfektionistin, die sehr frühzeitig mir gesagt hat, das musst du noch besser, besser, besser. Und das genügt noch nicht, hat im Beruf in jedem Fall dazu geführt, dass ich viel zu viele Stunden gearbeitet habe. Immer schon. Ich habe das als Lehrerin gemacht. Ich habe das als Lehrerfortbildnerin gemacht und als Schulleiterin sowieso die ersten 12 Jahre entschieden zu viel Zeit eingesetzt, weil es von niemandem geschätzt wurde. Weder von meinem Personal, das fühlte sich sogar bedroht, von der Administration ebenfalls nicht, weil natürlich durch mein vieles Arbeiten und die damit entstehenden Friktionen mit dem Personal ich natürlich auch eine unbequeme Schulleiterin war. Und rückblickend würde ich so viel Zeit auch nicht mehr einsetzen, weil es mir als Person, als Mensch, glaube ich, auch nicht gut getan hat, nur die Schule und meine vielen Ehrenämter. Ich bin eine Frau, die keine Familie gegründet hat und war immer der Meinung, eine Mutter ist in einem Job 24/7, also muss ich als Frau ohne Familie in den Ehrenämtern sein. Ich hatte also mit Beginn des Studiums, fingen die Ehrenämter an und im Schwäbischen führte das dann dazu, dass ich mehrere Vorsitzendenpositionen hatte in Vereinen und die waren so breit gestreut. Ich war im Kreisverband vom Lehrerverband die Vorsitzende, ebenso in einem Förderverein von einem alternativen Theater, was mir natürlich als CSU-Frau überhaupt niemand zugetraut hätte, dass ich auch dort einen Anker finde. Das war aber immer schon so, dass ich viele Dinge gemacht habe, wo Menschen, die mich kennen und wenn sie mich dann näher kennenlernen und die Arbeit in der CSU führt immer dazu, wie, du bist in der CSU? Ja, ich bin in der CSU und bis heute auch überzeugt. Natürlich gab es da viele Punkte, wo ich auch schon austreten wollte, aber da fällt mir dann immer die Renate Schmidt ein, die ich über die Maßen schätze, seit Kindertagen kenne, denn sie war Betriebsrätin bei der Firma Quelle, wo meine Mutter gearbeitet hat und die hat mir so viel immer von ihr erzählt. Und ich habe Veranstaltungen von der Renate Schmidt mehrfach besucht, weil ich immer schon politische Veranstaltungen aller Parteien besuche, um mir ein breites Bild zu machen. Und bei einer Veranstaltung sagte sie, 100% kriegst du in keiner Organisation. Du musst gucken, wie das für dich passt. Und wenn es für dich so passt, dass du dich da finden kannst, dann kannst du da auch bleiben. Wegen einer Person oder einer Sache tritt man aus einer Organisation nicht aus. Da bin ich auch ein ganz treuer Mensch und würde auch heute einen Austritt für mich niemals sehen. Ich bin allerdings jetzt auch nicht mehr so aktiv, habe mich da zurückgezogen und beobachte das von außen und ja, kann das alles gut so sehen.
Mhm. Bist du ein Role Model? Also versuchst du als Schulleiterin für die Mädels in deiner Schule, es ist eine Mittelschule, ihr habt einen hohen Migrationsanteil, versuchst du ein Role Model zu sein?
Ja, versuche ich, aber ich glaube nicht, dass meine Schülerinnen mich als Role Model tatsächlich immer sofort verstehen. Eigentlich immer erst im Nachgang, das ist meine Erfahrung, wenn Jahre später Schüler, Schülerinnen wieder zu mir kommen, sowohl als Lehrer, als ich noch Lehrerin war, aber auch jetzt als Schulleiterin, dann zeigt sich in den Gesprächen, dass sie Dinge gesehen haben, die sie aber nicht nehmen konnten zu der Zeit, als sie mir begegnet sind, weil ich da eine hohe Stringenz an den Tag lege und bestimmte Dinge nicht zulassen möchte. Ich werde gleich ein Beispiel nennen. Und das verstehen die Mädchen dann nicht, warum ich nicht möchte, dass sie das eine oder das andere tun. Im Nachgang, wenn sie dann selber junge Frauen sind, dann verstehen sie durchaus, warum ich manches nicht gutiert habe. Ich bin zum Beispiel jemand, der darauf achtet, dass Mädchen sich nicht über die Maßen schminken. Sie kommen oft bei uns geschminkt an, als würden sie in die Superparty gehen wollen. Sie schauen damit, wenn sie 14 sind, aus wie 28. Keine Lehrerin sieht bei uns so aus. Und ich vermittle ihnen, dass sie mit diesem Äußeren möglicherweise Signale setzen, die falsch verstanden werden und sie dann mit den Reaktionen von außen nicht klarkommen. Das wird überhaupt nicht gutiert, wenn ich verlange, dass sie ungeschminkt oder weniger geschminkt kommen. Sie tun das zwar, aber ich versuche zu vermitteln, dass so dieses auf Äußerlichkeiten sich zu beziehen. Und das ist ja für manche so wahnsinnig wichtig, dass das nicht der Ansatz sein kann für ein Mädchen, dass sie sich nicht anmalen muss, um zu gefallen, sondern dass sie einfach von Natur aus ein Mädchen ist, das gefällt und es nicht 5 Zentner Make-up und Farbe braucht, um Akzeptanz zu finden, vor allem natürlich in der männlichen Welt.
Aber das ist natürlich schwierig. Meine Tochter ist 13 und sie hat jetzt, obwohl wir es nicht erlaubt haben, auf Instagram ein paar Wochen, also sie hat sich angemeldet einfach. Sie hat es dann schon erzählt und war dann unterwegs. Und sie hat einen wahnsinnigen Leistungsdruck, was ihren Körper anbelangt, jetzt gerade nach Corona. Und ich komme da nicht gegen an als Mutter. Also ich kann dann tausendmal sagen, dass das nicht wahr ist und dass die viele Bilder, die in den sozialen Medien sind, auch gar keine echten sind, sondern einfach bearbeitete Bilder sind. Und habe das Gefühl, Eltern haben da ganz wenig Zugriffsmöglichkeit. Also und diese Zeit, die Kinder, die Mädchen mit ihrem Äußeren verbringen, wo die Jungs was ganz anderes machen, die haben die freie, das ist freie Zeit, um Spaß zu haben, um Sport zu machen, um zu lesen, um irgendwas. Und die Mädchen stehen zusammen vorm Spiegel. Welche Möglichkeiten hast du als Lehrerin, als Schulleiterin, da wirklich die Mädchen zu erreichen? Oder was müsste... Hast du eine Idee, was könnte man tun, um ihnen mal klar zu machen, dass sie auch, es hört sich auch unsexy an, aber es geht auch auf ihre Bildungschancen, weil sie so viel Zeit mit diesen Gedanken vom Spiegel, mit Gucken, mit Vergleichen verbringen?
Also zum einen versuche ich selbst vorzuleben, so zu erscheinen, um ein natürliches Frauenbild abzugeben und zu sagen, so wie ich erscheine, ohne großes Make-up, aber gepflegt, das versuche ich meinen Mädchen zu vermitteln. Es ist die Sache, wie ich mich pflege, dass ich meine Haare richte und mich schön mache, aber ich muss mich dazu nicht anmalen. Und da denke ich, bin ich sehr authentisch, weil ich auch mit 65 kaum geschminkt durchs Leben gehe und ich schaue mich in den Spiegel und ich finde mich schön. Und das sage ich meinen Mädchen auch, dass ich mich schön.
Das heißt, du sagst es, du stehst vor der Klasse oder sagst, ich finde mich übrigens schön?
Inzwischen sind es nur Einzelgespräche. Ich habe das früher auch vor der Klasse gemacht, dass ich den Mädchen gesagt habe, ich finde mich schön. Ich habe zum Beispiel immer gesagt, ich finde schöne große Augen. Und die muss ich nicht besonders anmalen. Die sind einfach vom lieben Gott so gegeben. Und der liebe Gott schafft uns so, dass wir uns mögen können und akzeptieren können. Und wir haben das auch ein Stück weit in der Hand, indem wir lächeln, indem wir vielleicht auch ein Leben führen, damit wir diese Ausstrahlung haben von innen heraus. Das ist natürlich für ein Mädchen schwierig. Gleichwohl versuche ich aber auch, dass wir unseren Mädchen vermitteln, dass für sie, wir nennen es in der Schule Lernen, das Essentielle ist. Ich sage jedem Mädchen, du musst zunächst den Schulabschluss bestens machen. Das muss dein großes Ziel sein und danach musst du die Idee haben für eine Ausbildung. Überlege dir, woran könntest du Freude haben. Du musst in der Lage sein, mit deinem Einkommen wirtschaftlich unabhängig zu sein. Den Satz habe ich in meinem Berufsleben gefühlt 1 Million Mal gesagt. Es ist schön, wenn ein Prinz oder eine Prinzessin gefunden wird, mit der du zusammenleben kannst. Aber wenn das nicht so ist, dann musst du trotzdem in der Lage sein, dich zu ernähren und dennoch glücklich zu sein. Es ist nicht die Idee, nur einem Mann oder einer anderen Frau zu gefallen, sondern Autonomie und Eigenständigkeit. Und dazu gehört gute Schulbildung und Ausbildung.
Du bist natürlich für die Mädels in deiner Schule, ich darf so sagen, Generationen entfernt. Hören die dir überhaupt zu?
In Einzelgesprächen sehr wohl, auch wenn sie natürlich diese Einzelgespräche habe ich ja deswegen ganz oft mit meinen Mädchen, weil sie irgendetwas gemacht haben, was man besser nicht tun sollte. Und dennoch komme ich ganz oft dann, nachdem der Stein des Anstoßes besprochen wurde, zu solchen Themen und besprecht es mit den Mädchen. Das reicht aber nicht aus. An der Schule ist es wichtig, das ist an meiner Schule nicht vollkommen gelungen, zu überlegen, mit welchen Konzepten die in der Schule verankert sind, die dürfen nicht an einer Person hängen, sondern die müssen im Schulentwicklungsprozess überlegt werden. Was brauchen unsere Mädchen, aber auch unsere Jungs? Mädchenförderung ist auch immer Jungenförderung. Das wird ja häufig falsch verstanden. Wenn von Frauenförderung die Rede ist, dann heißt es ja, und die Männer, das gehört ja immer zusammen. Das ist also, Gleichstellung war ja immer schon die Gleichstellung von Männern und Frauen. Das wurde ja anfangs bewusst. Ich war lange Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Neu-Ulm und dann auch an der Akademie für Lehrerfortbildung. Und dann kamen die Männer und kannst du auch was für uns tun? Ich sage, das ist mein Auftrag. Wenn es etwas gibt, bitte kommt zu mir. Aber das wird ja bewusst falsch verstanden. Schulen brauchen Konzepte, um deutlich zu machen, wo braucht wer was? Was brauchen die Mädchen als Förderung und was brauchen die Jungs als Förderung? Beide brauchen Unterschiedliches. Und das, denke ich, ist an Schulen noch nicht, auch an meiner nicht, zu Ende gedacht und richtig umgesetzt. Wir haben viele Projekte, auch an meiner Schule, und das unterstütze ich auch, aber das ist nicht nachhaltig genug. Um die Nachhaltigkeit zu sichern, brauche ich Ideen. Die Schule der Vielfalt hat, das ist ein Label, das eine Schule haben kann, hat ganz viele Ideen dazu. Und gendergerechte Erziehung, wo immer beide Geschlechter, das ist ganz, ganz wichtig, beides zu sehen oder auch noch mehr, wie wir heute wissen. Und das ist sehr am Anfang noch an vielen Schulen. Wir haben uns damit sehr beschäftigt an der Schule und ich habe auch versucht, Schulen zu finden, die da Vorbilder sein können. Es gibt fast keine Schulen, die in dem Feld konzeptionell so arbeiten, dass man sagen könnte, das ist ein Konzept, das wirklich gut angeschaut werden könnte und auf die eigene Schule angepasst werden könnte.
Ich habe immer wieder, wenn ich Interviews mache, auch mit jüngeren Frauen spreche, das Thema, diese berühmte gläserne Decke, die von der ich auch nach dem Studium nichts wusste. Ja, ich habe einen 1er-Abschluss gemacht und habe gedacht, boah, jetzt steht mir die Karriere offen, ich bin gut. Und habe dann gemerkt, es gibt aber einfach im Berufsleben Strukturen, die ich anfangs nicht verstanden habe und mit denen ich auch nicht umgehen konnte. Also dieses berühmte, ich sag was in der großen Runde, in der Konferenz, nach mir sagt genau das Gleiche. Ein Mann, bei mir hat keiner reagiert, bei ihm plötzlich, boah, tolle Idee. Also diese Dinge. Ich habe eigentlich bis zum Schluss nicht wirklich gewusst, wie ich damit umgehe. Könnte das auch Schule vorbereiten für die Mädchen? Könnte die dieses Wissen ihnen mit auf den Weg geben, dass es eben einfach noch ungerechte Strukturen gibt im Berufsleben? Könnte das eine Aufgabe von Schule sein?
Also das ist sicherlich eine Aufgabe von Schule, ist aber sehr schulartspezifisch. Auf die Mittelschule bezogen weiß ich nicht, ob wir das gut vermitteln könnten, weil unsere Mädchen erstmal überhaupt auf den Weg gebracht werden müssen, dass Lernen überhaupt von Bedeutung ist. Sie kommen oft aus familiären Kontexten, wo Lernen für Mädchen, Bildung für Mädchen, Ausbildung für Mädchen überhaupt gar keine Idee ist, sondern sehr früh kommt der Gedanke, ja, also ich werde sowieso dann heiraten und dann ist ein Mann und alles andere wird gar nicht gedacht. Also das ist immer noch sehr schwierig. Hat sicherlich auch etwas mit der großen Buntheit von unseren Mittelschulen zu tun, dass wir mit Kulturen zusammenkommen, wo Bildung für Frauen und Ausbildung und autonomes Leben nicht wirklich eine Idee ist. Also auch daran ist zu arbeiten, wenn die Mädchen bei uns sind, ihnen zu zeigen, es gibt ganz viele Wege zu leben und es gibt ganz viele Möglichkeiten. Aber ich denke an einem Gymnasium, an einer Realschule, wo Bildung vielleicht ganz anders gedacht wird in den Familien, ist es wichtig, mit Mädchen auch zu diesen Feldern zu sprechen.
Da regt sich gleich mein Unrechtsbewusstsein. Ich denke, ja, die Mädels in den Mittelschulen, die sollen das genauso wissen, dass sie vielleicht einfach, weil sie Frauen sind, in manchen Jobs nicht die gleichen Chancen haben wie die Männer. Die sollen das wenigstens mal gehört haben.
Das ist richtig, aber die Problematik ist, dass wir manche Dinge nur bedingt vermitteln können, weil sie nicht verstanden werden, oft auch intellektuell nicht. Ich denke, wir müssen mehr so mit Erfahrungslernen. Das ist ja auch die Idee der Mittelschule, viel über Erfahrung und Handlungsorientierung. Denn nur der intellektuelle Ansatz, nur darüber zu sprechen, ist nicht die Idee, sondern es gibt ja inzwischen auch viele Workshops für Kinder und Jugendliche zu diesem Feld, wo über Erfahrungshandeln, über Rollenspiele gearbeitet wird. Und damit kann sicherlich etwas bewegt werden, aber das ist ein sehr langer Weg, weil man muss immer davon ausgehen, wir arbeiten in der Schule an den Themen in diese Richtung und in den Elternhäusern müssen sich dann Mädchen oft Debatten anhören, so was bringt sie denn jetzt von der Schule mit nach Hause. Also man muss aber trotzdem auch immer darauf achten, dass Kinder und Jugendliche noch in ihren Familien sich auch wohlfühlen können und nicht das Gefühl haben, es ist eine zu große Diskrepanz, wobei wir da natürlich sind, dass auch mit den Eltern entsprechend gearbeitet werden muss. Aber das ist eine große Problematik, die Eltern dann so zu erreichen, dass wir da, ich sage immer, Erziehung von Schule, Elternhaus geht so, dass wir an einem Strang in die gleiche Richtung ziehen. Und das ist ganz oft nicht der Fall.
Okay. Das ist jetzt für mich ein neuer Gedanke, weil es gibt ja Projekte an Gymnasien, an den Oberstufen, wo dann erfolgreiche Gründerinnen mal in die Schule gehen und erzählen, wie sie es geschafft haben. Und mich hat daran immer gestört, dass es eben vor allen Dingen an den Gymnasien ist und dass es immer erfolgreiche Frauen sind. Also was ist denn mit einer normalen Frau? Ich war auch eine normale Redakteurin, ich habe keine Karriere gemacht in der Redaktion. Einfach mal eine normale berufstätige Frau erzählen zu lassen, was sie an Genderungerechtigkeit erlebt, war für mich immer ein reizvoller Gedanke, das auch mal an Mittelschulen zu tun. Aber du sagst mir gerade, das ist eigentlich Quatsch.
Weiß ich nicht, ob es Quatsch ist. Also was ich gerne, und das machen wir auch an unserer Schule, dass wir ehemalige Schülerinnen und Schüler, die erfolgreich eine Ausbildung durchlaufen haben, obwohl, so ist ja heute immer noch Gedanke, sie nur an der Mittelschule waren, ein Satz, der mich ganz, ganz wütend macht, und damit zeigen, dass sie mit der Ausbildung an der Mittelschule, mit diesem Schulabschluss und einer qualifizierten Ausbildung sehr wohl ihr Leben meistern können. Das machen wir immer wieder und das ist auch ganz wichtig, das ist auch für Eltern wichtig zu sehen, weil die Eltern sind ja auch unglücklich, dass ihr Kind an der Mittelschule, nur an der Mittelschule ist, dass sie sehen, es gibt ehemalige dieser Schulart, die sehr erfolgreich sein können. Ich selbst habe an meiner Schule zwei Kolleginnen, die ehemalige Hauptschülerinnen sind, eine duale Ausbildung gemacht haben, das Abitur nachgemacht haben, und solche Kolleginnen, die dürfen es nicht vor sich hertragen wie eine Monstranz, aber die können Kindern gut vermitteln, es gibt krumme Wege im Leben. Eigentlich hat es mein Leben nicht hergegeben, dass ich zum Abitur komme, aber die Kolleginnen können zeigen, man kann, auch wenn man an der Hauptschule, Mittelschule war, erfolgreich sein und man kann dahin kommen, wovon man vielleicht jetzt träumt, aber der Weg ist etwas schwieriger und langwieriger. Das ist das, was es zu zeigen gilt, dass man, und das ist etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde für Jungs und Mädchen. Ich frage, wenn ich jemanden frage, was willst du werden, und er mir nicht sagen kann, was er will, sage ich, wovon träumst du? Wenn du einen Traum hast, dann hast du ein Ziel und du wirst alles dafür einsetzen, dieses Ziel zu erreichen. So war das bei mir. Ich habe geträumt, Lehrerin zu werden als Drittklässlerin. Und diesen Traum wollte ich umsetzen und den habe ich umgesetzt. Ich wusste nicht, ob das ein Beruf ist, der mir Spaß machen wird. Er hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet. Und ich denke, rückblickend war es genau der richtige Beruf für mich. Auch wenn ich mit dem Korsett des Unternehmens, wie ich zu sagen pflege, hadere. Für mich war es das Richtige, denn ich habe meine Wege gefunden, in diesem Korsett sehr autonom zu sein und auch frei zu sein in dem, was ich tue und was ich lasse.
Und spannend ist ja, dass du selber dich gegen Kinder entschieden hast. Gab es da einen Auslöser?
Nein, einen Auslöser nicht, aber ich war als junge Frau konnte ich mir nicht vorstellen, Mutter zu sein. Es war außerhalb meiner Möglichkeiten.
Aber warum? Du bist in einer großen Familie aufgewachsen.
Ja, aber dieses jeden Tag kochen, den Haushalt, dieses immer für die Kinder da sein, das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich liebe Kinder und ich war für meine Schüler und Schülerinnen wie eine Mutter an vielen Stellen. Und ich wusste Dinge von Schülern, da waren die Eltern immer völlig überrascht. Ja, wie wissen Sie das? Ja, ich sage, das hat mir Ihr Kind erzählt. Die waren am Nachmittag bei mir zum Tee und da haben die mir das erzählt. Also sie konnten das über alles gar nicht fassen, aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Und als ich mir das dann vorstellen konnte, war ich zu alt, um noch Mutter zu werden. Aber ich habe damit kein Problem. Es ist für mich alles gut, so wie es ist, und das ist ohnehin mein großes Credo. Das Leben geht den Weg, der für uns gut ist. Das begreifen wir nur nicht in dem Moment, wo wir den Weg gehen. Das begreift man meistens erst später.
Du bist ja auch noch nicht lange tatsächlich also du bist das erste Mal, ich weiß nicht, vor 1, 2, 3 Jahren, weiß ich nicht, mit deinem Partner zusammengezogen. Über 60 warst du, schätze ich jetzt mal. Wie fühlt es sich an? Der Partner steht übrigens hier in der Nähe in der Küche und hat nebenbei gekocht. Und vielleicht habt ihr es nebenbei ein bisschen mal krachen gehört in der Küche.
Ja, etwas, was ich mir überhaupt nicht hätte vorstellen können, noch vor 10 Jahren, dass ich mit jemandem zusammenlebe, ist tatsächlich jetzt Realität. Eine großartige Realität. Ich finde es ganz wunderbar. Die Tatsache, dass niemand zu Hause ist, fand ich eigentlich ganz wunderbar. Jahrzehnte, wenn ich von einem langen Arbeitstag nach Hause komme, ich könnte mir es jetzt nicht vorstellen, wenn keiner da ist. Im Gegenteil, ich bin enttäuscht, wenn mein Partner nicht da ist, was auch durchaus der Fall ist. Und dass ich bekocht werde, weil ich habe nie das Kochen gelernt, obwohl es meine Mutter gerne mal wollte, es aber dann schnell aufgegeben hat, das finde ich ganz großartig.
Ja, manche Dinge passieren tatsächlich erst in den späteren Jahren. Also ja, das habe ich ja auch bei mir selber gemerkt, wobei ich jetzt noch sehr zögere mit dem Zusammenziehen mit meinem jetzigen Partner, weil wenn man einmal verheiratet war, 15 Jahre, merkt, wie sich die Beziehungen auch abnutzen können, weil man einfach selber auch unaufmerksam wird. Das liegt ja auch an einem selber. Dann wird man so ein bisschen vorsichtig und sagt, ich möchte die Gefahr minimieren, dass ich sozusagen nachlässig werde in der Beziehung. Ja, aber nochmal zu dir als gestandene Frau. Du machst jetzt noch ein Jahr deine Schule weiter und dann wirst du nicht mehr Schulleiterin sein. Hast du Pläne, also wie du einfach auch als erfahrene, berufstätige Frau präsent bleiben kannst, vielleicht für andere Frauen? Bist du da durchaus feministisch? Ihr gendert auch bei euch an der Schule, was ich toll finde. Hast du Pläne, wie du deine Erfahrung weitergeben möchtest oder ist das noch zu früh?
Also es gibt keine Pläne, weil ich möchte wirklich, sobald ich in Pension bin, auch mal ohne Verpflichtung sein, ohne Termin. Ich habe gerade noch ein Ehrenamt, das mich sehr ehrt. Ich bin Rotarierin im Club Nürnberg-Sigena. Dort bin ich seit vielen Jahren im Vorstand, arbeite da auch sehr gerne mit. Das macht mir ganz viel Freude, weil das eine Form von Buntheit auch ist, die ich dort erlebe, sowohl thematisch als auch von den Menschen. Und möchte tatsächlich, weil sich ja mein Privatleben so sehr verändert hat in den letzten Jahren, diese Zeit auch genießen können, unabhängig zu sein, zu sagen, heute ist schönes Wetter, da kann ich einfach wegfahren mit meinem Partner und das auch genießen. Und ja, ich habe noch eine Mutter, eine Schwester, denen ich dann auch mehr Zeit schenken möchte, weil die sind in den vielen Jahren meiner beruflichen Tätigkeit immer zu kurz gekommen, haben die aber gut akzeptiert, weil so ist es eben mit der Linde, wie ich zu Hause genannt werde. Die ist halt unsere aktive, berufstätige Frau. Aber Pläne habe ich da noch nicht. Aber ich bin mir sicher, es wird sich was ergeben. Ich bin in Netzwerken und ich glaube, dass man diese Netzwerke nie ganz aufgibt und dann dort auch wieder aktiv sein kann.
Feministin, bezeichnest du dich so oder?
Als Feministin würde ich mich nicht bezeichnen. Ich denke, da bin ich ein konservativer Mensch, aber ich bin eine Frau, die möchte, dass Frauen gleichberechtigt leben können, dass Frauen so leben können, wie sie möchten und dass sie sich von niemandem etwas vorschreiben lassen müssen. Und selbstbestimmt leben können. Das ist, denke ich, meine Idee von Frau sein. Ich finde es großartig, wenn Frauen ihren Weg finden. Und ich finde es wichtig, dass wir, das wäre so mein Anliegen für Frauen, dass wir viel besser netzwerken, als wir das tun. Ich denke, wir sind deshalb auch an vielen Stellen unterrepräsentiert, weil wir es nicht schaffen, wie das Männer unglaublich gut können, zu netzwerken, auch wenn sie sich überhaupt nicht grün sind. Was mir bei Frauen und auch in der frauenpolitischen Arbeit immer aufgefallen ist, es geht immer nur, nein, wie sie das sagt, nein, was sie heute anhat, nein, wie sie jetzt auftritt, nein, also das möchte ich, also es ist ja ungeheuerlich und ihr Mann und sie hat keinen Mann. Immer dieses, die Haus ist nur eine Hausfrau, ach, nur eine berufstätige Frau. Und da, finde ich, sollten wir die Vielseitigkeit, wenn eine Frau nur Mutter und Hausfrau sein will und nicht dieses in Vorstellungsrunden, ich bin nur Hausfrau, das habe ich in so vielen Seminaren erlebt, das hat mich immer gestört, sondern jede, wie sie möchte und nicht bewerten das eine, ob das andere gut oder schlecht ist. und uns tatsächlich zu unterstützen, wenn wir beruflich angekommen sind, mitzunehmen. Das mache ich mit meinen Kolleginnen sehr. Ich fördere bei mir Kolleginnen, natürlich auch Kollegen, aber Kolleginnen an manchen Stellen etwas mehr, sich zu zeigen, Aufgaben zu übernehmen und tatsächlich zu sagen, ich traue mir das.
Aber das ist schon erstaunlich, ein Gedanke, der mich auch ärgert. Du sagst es letztlich auch, Frauen sind immer noch oft zögerlich, wenn sie Verantwortung übernehmen können, sollen, dürfen, was auch immer, sagen, schaffe ich das, überlegen lange, trauen es sich nicht so zu. Wie können wir das denn verändern? Das ist wirklich ein Gedanke, der mich umtreibt. Oder hast du das Gefühl, jüngere Frauen sind da schon anders oder da verändert sich was zum Positiven?
Es gibt jüngere Frauen, wo sich etwas verändert, aber es gibt auch noch ganz, ganz viele, die in den ganz alten Rollen verhaftet sind und immer so, ich nehme mich zurück und nein, in einer, wir haben Jahrgangsstufen, Teams und wenn zu sprechen ist, spricht dann der Mann. Das ist etwas, was ich nicht verstehen kann, weil es so viele gute Frauen gibt und ich weiß nicht, woher es kommt, warum das immer noch nicht so entwickelt ist. Wir sind da vielleicht wieder bei dem Thema, dass man das von klein auf erziehen muss, begleiten muss, stützen muss, als Mutter, als Erzieherin, als Lehrerin, als Ausbilderin, als Ausbilder. Es braucht natürlich auch Ausbilder, die junge Frauen ausbilden, die sehen, dass sie Frauen fördern. Ich denke, das ist eine ganz große Aufgabe. Wir sind viel weiter als noch zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit, aber ich denke, es gibt noch ganz, ganz viel zu tun und es sind viel zu wenige Frauen, gute Frauen, dort, wo sie sein könnten. Was sie nicht sagen will, dass wir überall die schlechten Männer haben. Aber es gibt schon teilweise an Stellen männliche Führungskräfte, wo ich mich frage, wie sind sie da hingekommen?
Aber du kennst auch den Gedanken, hast du gesagt, dass du denkst, schaffe ich das? Kann ich mir das zutrauen? Du hast es trotzdem gemacht. Was hat dich befähigt, über deine Ängste drüber zu gehen und es trotzdem zu machen?
Was hat mich befähigt? Ich glaube, weil ich irgendwann mal festgestellt habe, dass das, was Männer tun, nichts anderes ist als das, was ich mache. Das war sowohl in der Schule so, als auch im politischen Bereich und in allen Bereichen, wo ich mich engagiert habe. Ich konnte keinen Unterschied feststellen. Und wie ich diesen Mut entwickelt habe, ich kann nicht sagen, woher es kommt. Es ist etwas, was mich angetrieben hat ein Leben lang. Es treibt mich bis heute an. Ich werde auch keine Schulleiterin im letzten Jahr sein, die sagt, ja, nun bin ich im letzten Jahr und jetzt weiß ich auch nicht, was dann da noch passiert, sondern ich werde bis zum Schluss, das kann ich gar nicht anders, das tun, was ich tun muss. Und ich muss allerdings sagen, es hat natürlich trotzdem immer wieder Menschen auch gegeben, die mir das zugetraut haben. Die Tatsache, dass ich beispielsweise Lehrerfortbildnerin wurde, etwas, was ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich, zu der Zeit waren es 35 in Bayern, die Lehrerfortbildung in der Hand hatten. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich einmal dazu gehören würde. Und ich wurde aber doch ausgewählt. Und das hat mich damals sehr geehrt und ich wurde schon viel länger gesehen, als ich mich dort gesehen habe. Meine damalige Sekretärin hat dann immer gesagt, ja, wer hätte das jetzt sonst machen sollen, außer du, ich hätte da niemanden anderen gesehen. Ich habe das überhaupt nicht verstehen können. Ja, sagt sie, da niemand anderer. Und da waren viele Menschen, die mir auch gesagt haben, ja, das war doch eigentlich ganz klar, dass sie da hinkommen an diese Stelle. Das habe ich nicht gesehen und ich hätte mir es auch nicht zugetraut. Aber was ich schon in mir habe, wenn ich dann an einer Stelle bin, ob das im Ehrenamt ist oder im Beruflichen, dann traue ich mich. Dann habe ich das Vertrauen, dass ich es kann.
Und das ist dir gegeben. Also nicht, es ist keine Entscheidung, oder? Also ich meine, das ist ja der spannende Punkt, wenn man sagt, viele Frauen trauen es sich nicht zu, sagen viele, das liegt an der Sozialisierung, eben an der Erziehung, dass Mädchen zu selten gesagt werden, mach es, geh nach vorne, du kannst es, du bist super, du hast es drauf. Wird es den Jungen wirklich öfter gesagt, oder?
Ob es ihnen öfters gesagt wird, weiß ich nicht, aber es sieht so aus, dass die Männer. Das, wenn man den Fernseher anmacht, dann hat man immer so das Gefühl, ja, also der Mann moderiert die Tagesthemen, die Nachrichtensprecherin spricht. Das gibt's ja noch ganz oft, das fällt mir jetzt so dazu ein. Es gibt natürlich ein paar Vorzeigefrauen, aber ich denke, was so in einem drinsteckt, das hat was mit der Erziehung zu tun, aber irgendwann, ich sage immer, man wird ja dann auch mal groß und kommt ins Erwachsenen-Ich. Und ich muss dann auch mal erwachsen werden und kann nicht immer nur lamentieren, ach, das müsste einfach alles anders sein und die Strukturen, und sondern ich muss dann auch selber was in die Hand nehmen. Und ich denke, das habe ich ein Leben lang gemacht. Und muss allerdings dazu sagen, man muss auch die Kraft aufbringen, die Anfeindungen auszuhalten, die Steine, die in den Weg gelegt werden. Als Kommunalpolitikerin musste ich aushalten, oft wochenlang die Zeitung aufzuschlagen und Artikel über mich zu lesen, was ich jetzt wieder gemacht hätte und wie ich es gemacht hätte und wie unmöglich. Und all das muss man aushalten können. Und die Kraft haben, das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite hat mich das auch immer gestärkt. Dann war für mich der Punkt, jetzt erst recht. So war das auch in meiner Aufgabe als Schulleiterin. Es war anfangs eine Aufgabe, von der ich nicht geglaubt habe, dass ich sie bewältigen werde. Aber weil es so schwierig war, hat es in mir losgetreten und jetzt erst recht. Sägt an meinem Stuhl, aber die Beine werden unzersägbar. Ja, nun gehe ich ins 17. Jahr, ins letzte Jahr, habe diese Schule geprägt und ich glaube, dass vieles passiert ist, was der Schule und den Menschen, die dort arbeiten und lernen und leben, ich lebe an meiner Schule, gut getan hat.
Ja, es ist ein sehr empowernder Abschluss unseres Gesprächs, liebe Sieglinde Schweizer. Ich habe mich sehr gefreut über unseren Treffen hier bei dir in deiner schönen Wohnung und ich hoffe, dass du den Frauen erhalten bleibst, in welcher Rolle auch immer dann, wenn du Abschied genommen hast von deiner Schule, weil ich glaube einfach daran, dass wenn wir starke Frauen wie dich zeigen oder hören oder ihnen zuhören, dass wir für uns da Power mitnehmen und die ist ganz wichtig. Also die trägt uns dann in unsere eigenen Projekte und durch die Projekte. Und ja, wir müssen uns gegenseitig empowern und in dem Sinne auch netzwerken. Das sehe ich auch so, indem wir uns bestärken und nicht befeinden, kritisieren und neiden. So, also das nehme ich jetzt mit, dass wir da uns einig sind. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und zu Gast warst bei meinem Podcast.
Sehr gerne, liebe Ute. Und ich darf auch nochmal zurückgeben, ich habe mich entschieden, dieses Interview oder in diesem Podcast zu sprechen, weil du mich begeistert hast als Journalistin. So bin ich dir beruflich begegnet. Und von Anfang an war da was, wo ich mir dachte, ja, das ist eine Frau, die auch Power hat und wo es auch nicht immer leicht ist. Und deswegen war mir das eine große Freude, dass du heute bei mir warst.
Danke dir.